SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Die 111. Tour de France ist gestartet. In diesem Jahr geht's von Florenz bis nach Nizza. Einer, der weiß, was es heißt, bei 21 Etappen über 3000 Kilometer im Rennrad-Fahrradsattel zu sitzen und sich ja Bergrampen hochzukämpfen, ist Rick Zabel. 13 Jahre war er Radprofi und auch öfter bei der Tour de France dabei. Als Sohn von Eric Zabel hat er die Begeisterung für den Radsport quasi bereits in die Wiege gelegt bekommen und heute teilt er bei SR3 aus dem Leben mit uns seine Erlebnisse bei der Tour de France, worüber ich mich sehr freue. Hallo Rick, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Du hast im Mai deine Profikarriere beendet bei dem Rennen rund um Köln. Wie sehr juckt es da in den Fingern, wenn die Tour ja jetzt wieder am Laufen ist, dabei zu sein? Oder sagst du, ach, ist gut, dass ich die Strapazen hinter mir habe?
Ja, eher das Zweite. Jucken tut da gar nichts mehr. Ich bin wirklich froh, dass ich das Kapitel jetzt hinter mir gelassen habe. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber Radprofi sein ist auf jeden Fall eine Berufung und ein harter Beruf. Und ich bin jetzt froh, dass ich dieses Kapitel geschlossen habe. Und jetzt bin ich ja das ein oder andere Mal auch vorm Fernseher und darf kommentieren, so ein bisschen den Experten spielen. Und das ist auf jeden Fall einfacher, wenn man es am Fernseher sieht, Dinge besser zu wissen, als auf dem Rad die Dinge zu machen.
Was die Kollegen da falsch oder nicht so gut machen.
Ganz genau.
Genau, du hast schon gesagt, du kommentierst für die ARD die Tour und du bist vor allen Dingen auch auf YouTube dabei. Gemeinsam mit Lea Wagner und Marc Trumm bei deiner Tour erlaubst du den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen des größten Radrennens der Welt und teilst dein Wissen, wenn es um Taktik und Technik des Radsports geht. Die Tour de France ist für viele ein Mythos. Was macht diesen Mythos der Tour für dich aus und was ja macht dieses Rennen zu dem größten Radrennen der Welt?
Ich glaube, die Tour de France kennt man einfach. Also das ist sicherlich das größte Radrennen auf der Welt, welches es gibt. Und ist, glaube ich, sogar, wenn man jetzt mal die Fußball-WM und die Olympischen Spiele abzieht, die nur alle 4 Jahre stattfinden, ich glaube, das größte jährliche Sportereignis, was stattfindet. Also natürlich über 3 Wochen hat man auch einen relativ langen Zeitraum, da gute Einschaltquoten zu erzielen. Aber wenn man das daran misst, ist die Tour wirklich das größte Sportereignis. In Frankreich natürlich Kulturgut. Ja, spätestens, glaube ich, so in den 90er Jahren mit dem Tour de France-Sieg von Jan Ullrich und dem Team Telekom, ja, hat das in Deutschland auch eine breite Masse erreicht und ist einfach eine bekannte Sportart mittlerweile.
Allein an der Strecke, wenn es richtig ist, sind über 10 Millionen Zuschauer dabei, ich glaube bis 12 Millionen Zuschauer. Und man sagt ja auch so ein bisschen, das ist wie ein Volksfest eigentlich, was die Fans da abfeiern und abliefern. Wie hast du das erlebt als Fahrer auf dem Rad auch, was da an den Straßen, am Straßenrand los ist?
Das ist schon Wahnsinn, wenn man so einen Bergpass hochfährt. Ich bin ja jetzt nicht der irgendwie ums gelbe Trikot gekämpft hat. Ich war meistens im Gruppetto, das ist so die letzte Gruppe, die eher gegen das Zeitlimit kämpft.
Die von hinten ein bisschen stechen und treiben, oder?
Nee, wir sind schon lange abgehangen. Wir versuchen einfach nur im Zeitlimit ins Ziel zu kommen und die Etappe zu beenden und lassen die Strapazen über uns ergehen. Aber das ist einfach schon deutlich angenehmer, wenn da natürlich dann diese riesen Menschenmassen an dem Straßenrand stehen.
Das pusht auch.
Und einen anfeuern. Da kommen manchmal sogar die Tränen, wenn man dann emotional so mitgenommen wird. Das ist wirklich wahnsinnig schön und macht für mich auch so ein bisschen den Radsport aus, weil es halt einfach eine sehr nahbare Sportart ist. Ich glaube, das gibt es nicht in vielen anderen Sportarten, wenn da jetzt der Tadej Pogacar, das ist so der heutige Radsportstar, man kann sich da an die Strecke stellen und der fährt halt wirklich irgendwie 1-2 Meter von einem entfernt vorbei. Man kann den gefühlt anfassen. Das ist jetzt bei der Fußball-EM nicht so, dass man, da sitzt man im Stadion, im besten Fall, wenn man ein Ticket bekommen hat und kann sich die anschauen. Aber im Radsport kommt man halt wirklich sehr, sehr nah dran. Das ist in vielen anderen Sportarten halt nicht der Fall.
Ja, macht den Reiz aus, ne? Ronaldo, klar, kommt man nicht so nah bei der EM. Er hat 2-mal die Tour gewonnen, Pogacar.
Ganz genau, 2-mal Pogacar, 2-mal Vingegaard die letzten 2 Jahre. Das heißt, wir sind sehr gespannt, wer dieses Jahr sich das gelbe Trikot in Nizza dann ja krallen kann.
Was ungewöhnlich ist, eben es endet die Tour dieses Jahr in Nizza wegen den Olympischen Spielen, die in Paris stattfinden. 21 Etappen, ich habe es gesagt, 3500 Kilometer, los geht's in Florenz. Frankreich ist dabei, San Marino, klar, Frankreich, Monaco. Aber egal wie die Strecke aussieht, du hast schon gesagt, ihr als Fahrer, ihr müsst euch da schier endlos scheinende Bergrampen da hochkämpfen, eben durch die Fans durch und dann geht's auf der anderen Seite mit einer unheimlichen Geschwindigkeit wieder runter und ja, diese Bergpässe, die beißt ihr euch da manchmal hoch, da wird so manches Mofa wahrscheinlich nicht mitkommen. Sind die Leiden und Strapazen eben auch fester Bestandteil, die den Mythos der Tour de France ausmachen?
Ja, sicherlich. Also ich bin in meinem Leben 8 Grand Tours gefahren, also diese Formate, die über 3 Wochen gehen, viermal den Giro d'Italia und viermal die Tour de France. Und meine Statistik zeigt ja, ich bin zweimal angekommen in Paris, zweimal habe ich es nicht geschafft, also eine Quote von 50%. Ich glaube, da sieht man einfach schon, wie hart das ist, überhaupt in Paris anzukommen und die Tour de France zu beenden. Ich hatte immer, obwohl ich da in Topform am Start stand, einen Mordsrespekt vor diesen 3 Wochen. Das überhaupt zu beenden, und das ist natürlich schon eine brutale Leistung für den Körper. 21 Etappen, 3 Wochen, jeden Tag wieder ans Limit gehen. Es ist natürlich nicht jede Etappe eine Bergetappe. Es gibt auch Zeitfahren oder Flachetappen, wo man nicht so sehr ans Limit muss.
Aber dann oft auch über lange Distanzen, auch wenn es flach ist dann, ne?
Ganz genau. Und vor allen Dingen ist es ja auch stressig, und man wird vielleicht, fängt sich eine Erkältung ein, man stürzt, so Sachen, die man sich halt nicht wünscht, die dann natürlich nicht helfen, um den Sport gut zu betreiben. Die Tour de France ist wirklich, ich denke immer gern dran zurück, und es ist so ganz verrückt. In den 3 Wochen, in denen ich die gefahren bin, habe ich auch echt das oft verflucht und habe sehr, sehr gelitten. Aber wenn man dann in Paris ankommt und man hat es irgendwie geschafft, danach sagt man dann so, boah, das ist das tollste Radrennen der Welt. Das ist so, ja, ein bisschen eine verrückte Verbindung, die ich dazu habe als Sportler.
Das glaube ich. Aber wie ist es, eben nach 3 Wochen und diesen Strapazen dann wirklich in Paris über die Champs-Élysées zu rollen?
Ja, das ist wunderschön. Das ist wirklich, das ist vielleicht der einzige Tag im Jahr, wo ich es vermissen werde, Radprofi zu sein, weil das war immer sehr, sehr besonders. Und man kann dann meistens auch noch genau die Kraft mobilisieren, abends, wir haben immer aus Spaß gesagt, Etappe 22, dann abends an der Bar, dann auch mal wirklich das Leben so ein bisschen zu genießen. Und das war, aber natürlich, wenn diese Last von einem abfällt, man hat es geschafft,
Hat's geschafft,
dann ist auch fast egal, ob es sportlich gut oder nicht so gut lief, man ist einfach froh, angekommen zu sein.
Du hast uns schon erzählt, du hast bei vielen großen Rennen teilgenommen, Giro Italia, aber auch diesen Klassiker Paris-Roubaix oder Mailand-Sanremo. 2017 war deine erste Tourteilnahme bei der Tour de France. Du hast mal gesagt, als junger Fahrer träumt man davon, einmal bei der Tour de France mitzukommen und natürlich auch auf dem Podium zu stehen. Was macht das so besonders, ja, für euch als Radsportler?
Das ist halt der Ritterschlag. Das ist wahrscheinlich wie ein Fußballspieler, die Champions League mal im Finale stehen will. So ist es für einen Radprofi, bei der Tour de France teilzunehmen. Es gibt ja die besten 18, 20 Teams auf der Welt, schicken jeweils 8 Fahrer hin. So ein Team hat 30-Mann-Kader. Das heißt, man muss es erstmal schaffen, sich da zu qualifizieren. Und wenn ich in ein Smalltalk-Gespräch gekommen bin und man sagt, man ist Radprofi, war eigentlich die zweite Frage: Bist du schon mal die Tour de France gefahren? Und wenn man dann Nein sagt, dann merkt man richtig, dass man gar nicht so richtig ernst genommen wird, weil Radsport ist in Deutschland irgendwie gleich Tour de France. Von daher, ja, muss man an der Tour, wenn man richtiger Radprofi ist, mal teilgenommen haben, finde ich. Und du hast es gerade angesprochen, 2017 war mein Debüt, mit 23, 24 war ich da, glaube ich. War auch ganz besonders, weil der Tourstart war in Düsseldorf. Und
In
da
Deutschland.
natürlich als deutscher Fahrer Tour de France Start in Deutschland, da ist für mich wirklich ein, ja, Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Ich wusste irgendwie 2, 3 Jahre vorher, als es bekannt geworden ist, dass da die Tour de France in Deutschland startet, war mir so klar, okay, irgendwie muss ich da dabei sein. Und ich war sehr froh, dass ich mich dann in dem Jahr auch zum ersten Mal dafür qualifizieren konnte. Das war eine ganz besondere Erfahrung.
Wie viele Stunden sitzt man da im Sattel als Radfahrer, bis man es wirklich geschafft hat? Und was für Torturen und Strapazen auf dem Weg dahin nimmt man auch auf sich? Was heißt das, ja, Radprofi zu sein?
Also ich bin, wenn wir mal Fakten sprechen lassen wollen, 13 Jahre Profi gewesen und bin jedes Jahr zwischen 30 und 35.000 Kilometern habe ich auf dem Rad absolviert. Das war
Wahnsinn.
meine Profizeit. Ich habe angefangen, als ich 12 war. Das heißt, ja, die ersten Jahre als junger Kerl macht man es natürlich aus Spaß, aber irgendwann, wenn man dann vielleicht so in das Alter, so zarte 16, 17, 18 Jahre kommt und man, das setzt sich dann so im Kopf fest, ich will Radprofi werden, dann muss man das schon professionell betreiben. Und ja, ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, wo der Trainingsaufwand so groß ist wie im Radsport, wenn man das mal runterrechnet, dass man mit einem 30er Schnitt so im Durchschnitt im Training fährt, das heißt 30.000 Kilometer. Das sind dann 1.000 Trainingsstunden, die da im Jahr auf einen zukommen. Und das nur auf dem Rad, dann hat man noch nicht irgendwie über Dehnen und Fitness gesprochen, was man vielleicht noch nebenbei macht. Man hat noch nicht darüber gesprochen, Physiotherapie, Massage, Ernährung. Also es ist ein krasser Fulltime-Job.
Also wahrscheinlich verzichtet man eben auch auf viele andere Dinge, um sich diesen Traum vom Profi erfüllen zu können.
Ja, ganz klar. Also ich bin jetzt mit 30, habe ich ja auch eigentlich relativ früh aufgehört für meine Verhältnisse und bin jetzt so ein bisschen dabei, meine Jugend nachzuholen, so kann man das sagen, mal auf eine Party zu gehen, mal mehr Alkohol zu trinken, mal vielleicht nicht so sehr auf die Ernährung zu achten. Ist halt für mich einfach in meiner Jugend flach gefallen, weil man eben nicht wie die Freunde vielleicht mal sich austesten konnte, feiern war, sondern weil man ja am Wochenende Wettkämpfe gefahren ist, unterwegs war.
Ist dir das immer leicht gefallen, auch so diszipliniert zu sein? Oder hast du es auch verflucht, dass du gesagt hast, oh Mann?
Ich würde sagen, mir ist es eigentlich leicht gefallen, weil es meine Passion war und meine Leidenschaft. Und wenn man für irgendwas brennt, dann macht man das ja auch gerne. Ja, jetzt natürlich, umso älter man geworden ist, jetzt würde ich sagen, im Ende der 20er eher, ich habe dann auch, bin Vater geworden zweimal, genau, und da sind es dann einfach andere Verpflichtungen, denen man nicht so nachkommen kann, der Familie zum Beispiel, sowas ist mir deutlich schwerer gefallen.
Du hast die Ernährung angesprochen, das Gewicht spielt bei euch, glaube ich, auch eine große Rolle bei vielen Fahrern. Was nehmen die da teilweise alles auf sich und an welche Grenzen gehen die da teilweise auch oder über Grenzen hinweg auch?
Oh, ich glaube, im Radsport muss man schon ehrlich sein, da muss man aufpassen, dass es keine ungesunden Formen annimmt. Mhm. Also Thema Magersucht oder so. Es ist natürlich klar, im Radsport ist der entscheidende Begriff Watt pro Kilogramm. Also das heißt, wie viel Watt kann man fahren? Das ist so die Leistungseinheit zu seinem Körpergewicht. Und umso höher dieser Wert ist, im Labor wird man sagen, umso besser ist man als Radprofi. Und dementsprechend versuchen sich natürlich die Fahrer möglichst weit runter zu tunen mit ihrem Gewicht, ohne aber Leistung zu verlieren. Genau. Ich war zum Beispiel, ich wiege so um die 80 Kilogramm. Das ist eigentlich sehr schwer für einen Radprofi. Deswegen war ich auch auf den Bergetappen halt immer abgehangen, weil gegen die leichten Fahrer, die Leichtgewichte, die vielleicht so 60, 65 Kilo wiegen, da hatte ich keine Chance, weil ich zu schwer war.
Aber wo kommt die Kraft dann her? Du brauchst ja auch die Kraft.
Das ist ehrlicherweise einfach Genetik auch. Ne? Also die Tour de France-Fahrer, die sind sicherlich einfach zartere Staturen, so möchte ich es mal nennen, und auch vielleicht nicht ganz so groß. Dann hat man natürlich automatisch schon weniger Körpergewicht. Und dann ist es halt auch wirklich einfach Veranlagung, ne? Ob man jetzt dafür gemacht ist. Trotzdem, mittlerweile, als ich angefangen habe, war das auch noch nicht so extrem. Natürlich sollte man sportlich aussehen, dünn sein, aber da wurde das noch nicht übertrieben kontrolliert. Mittlerweile muss man schon sagen, es gibt Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen. Das Essen wird abgewogen, mit einer App wird geschaut, wie viel wurde trainiert, wie viele Kalorien wurden verbrannt. Dann sagte die App direkt, okay, heute, das ist dein Essensmenü, Reis, Nudeln, Omelette. Als Beispiel wirklich die Grammzahl, dann wird abgewogen 200 Gramm Nudeln. Also das ist schon sehr durchprofessionalisiert, hat ein bisschen was von einem Roboterleben, würde ich sagen.
Wie ist es dann wieder, wenn man so wie du die Karriere beendet hat, ja, einen normalen Alltag dann wieder hinzukriegen und auch einfach mal zu sagen, so jetzt esse ich, was ich will, bis man sich das abtrainiert hat?
Ja, das ist wunderschön. Mir ist das nie leicht gefallen. Ich bin jetzt vielleicht eh nicht so der Typ, der sich so gerne Dinge vorschreiben lässt. Ich hatte immer so ein bisschen meinen eigenen Weg oder meine eigene Auffassung. Natürlich muss man mit der Zeit gehen, aber diese sehr, sehr strenge Durchprofessionalisierung, sei es im Training, auf dem Rad, sei es bei der Ernährung, mittlerweile wird halt alles kontrolliert, also auch der Schlaf, und es wird halt versucht, aus jedem Menschen das Optimum rauszuholen. Das natürlich macht irgendwo Sinn für den Körper, für die Leistung, aber der Kopf muss halt mitspielen. Deswegen höchsten Respekt vor jedem, der bei der Tour de France mitfährt oder Radprofi ist noch heutzutage, weil das wirklich schon ein Beruf ist, den legst du nicht ab. Das ist irgendwie, du gehst nicht morgens ins Büro und um 5 Uhr nachmittags ist Feierabend. Radprofi bist du halt immer, wie ich gerade gesagt habe, wenn dann Abendessen ist, Mittagessen, dann überlegst du, was esse ich, du willst halt nicht zunehmen. Du musst abends zu einer gewissen Zeit ins Bett gehen. Du achtest darauf, dass du gut schläfst. Also so dein Körper ist dein Tempel und den musst du halt gut pflegen. Das ist halt wirklich jeden Tag im Jahr musst du darauf achten.
Was macht dieser Druck und diese Erwartung auch mit deinen Fahrern? Das klingt auch so ein bisschen, als würden einige nicht nur an ihre Grenzen, sondern vielleicht auch drüber hinausgehen.
Ja, ganz klar. Es ist wirklich, das meine ich gerade mit diesem Ungesunden. Man muss halt aufpassen, man muss sich, glaube ich, die Auszeiten gönnen. Es gibt ja die sogenannte Off-Season, also der Part, wo keine Rennen gefahren werden, wo wir auch mal Urlaub haben. Das ist im Oktober, November der Fall. Da muss man sich dann auch mal gehen lassen. Da muss man dann auch mal entspannt sagen, komm, ich nehme jetzt mal 3-4 Kilo zu. Das hat der Körper sich auch verdient. Die muss man dann zwar im Winter wieder hart runter trainieren, aber das sind alles so Phasen. Und deswegen, ich glaube, wenn es sportlich gut läuft, dann macht man das ja auch immer alles gerne, dann weiß man ja auch, für was man das macht. Das Problem ist, wenn es sportlich nicht gut läuft, wenn man sich selber geißelt und man sieht aber eigentlich nicht die Ergebnisse, die Resultate, dann ist natürlich der Moment, wo man dann auch anfängt zu zweifeln, so, wofür mache ich das eigentlich gerade? Das heißt, so eine Karriere oder eine lange Karriere zu haben im Radsport, da muss man schon für gemacht sein, das schaffen nicht viele.
Das erste Mal, Rick, hast du uns erzählt, 2017 ging es für dich los, war deine Tourpremiere damals in Düsseldorf und gleich beim Zeitfahren hast du dich abgelegt, bist gestürzt und hast dir einen doppelten Bänderriss zugezogen, bist aber trotzdem weiter bis nach Paris gefahren und hast dann damals auch gesagt, meine Tour des Leidens beginnt jetzt eben einfach früher. Wie geht das?
Oh, das war, glaube ich, vor allen Dingen die Motivation. Als junger Kerl, die erste Tour de France. Es war ehrlicherweise total bescheuert, weil ich bin kein Zeitfahrspezialist. Ich war einfach übermotiviert. Damals war das Wetter nicht so berauschend in Düsseldorf, es hat geregnet. Und ich bin einfach mit zu viel Risiko in der Kurve reingefahren, bin übers Vorderrad weggerutscht und habe mich, bin ungünstig gestürzt. Es war dann wirklich einfach ein bisschen zu motiviert. Da ist der Hafer mich gestochen, der Eifer ist irgendwie mit mir durchgegangen und dann ist es blöd gelaufen. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, weil das halt einfach eine Verletzung war, das war bescheuert, dass ich mir die zugezogen habe. Und ich hatte damals aber noch Glück. Ich weiß noch, Hansi Friedl, mein Physiotherapeut, Osteopath, super Typ, hat mich einfach dann behandelt und hat gesagt, du, zwei Bänder sind durch, aber da kann man nichts dran machen, ich kann dir das ein bisschen tapen. Du hattest aber eigentlich noch Glück, weil das war eine Stufe vor der Schulter-Eckgelenksprengung. Wäre das passiert, dann wäre jetzt die Tour jetzt für dich zu Ende. Von daher schauen wir einfach mal, wie es läuft. Und dann bin ich losgefahren und habe mich die erste Woche ziemlich gequält damit. Es war nicht angenehm. Aber ehrlicherweise ging es dann irgendwann, die zweite, die dritte Woche. Und als ich in Paris angekommen bin, danach war ich beim MRT, da war die Verletzung schon verheilt. Also sind die Bänder während der Tour wieder zusammengewachsen. Ging dann irgendwie. Wenn man motiviert ist und der Kopf will, dann schafft man manchmal solche Sachen.
Ach Quatsch, das ist wahrscheinlich das Adrenalin oder was, ebenso wie du sagst, der Wille, dass der Schmerz dann weggedrückt wird oder ausgeblendet wird.
Damals war das einfach so, die erste Tour zu fahren und dann auch noch in Deutschland Start. Ich glaube, ich weiß nicht, was da hätte passieren müssen, dass ich da freiwillig ausgestiegen wäre. Das lag für mich im Bereich des Unmöglichen. Also ich wusste, wenn ich es irgendwie nach Paris schaffe, ich werde alles daran setzen. Und dann kann manchmal der Wille so Berge versetzen.
Die letzten Jahre bei der Tour gab es ja auch schlimme Stürze, immer wieder schlimme Stürze. Und man fragt sich immer so ein bisschen als Zuschauer, wie die Fahrer dann teilweise schaffen, wieder aufzustehen, ins Rad zu nehmen und weiter. Ne?
Ja, viele schaffen es ja auch nicht.
Also viele schaffen es leider auch nicht.
Die Verletzungen, also es gibt, ist ganz klar, wenn Knochenbrüche dabei sind oder ähnliches, dann kann man nicht weiterfahren. Dafür haben wir ja auch ehrlicherweise Ärzte im Rennen direkt dabei, die sowas auch einschätzen, auch eine Gehirnerschütterung. Mittlerweile gibt es dann ein Protokoll, das gecheckt wird kurz und wenn man sieht, okay, der hat Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, dann wird er nicht aufs Rad gelassen, dann ist das Rennen an der Stelle beendet. Es hat natürlich einfach damit was zu tun, würde ich sagen, dass der Sport wird immer schneller. Also du hast gerade die Technik angesprochen. Aerodynamik, ähnlich wie in der Formel 1, ist Aerodynamik ein Riesenthema im Radsport. Man fährt mittlerweile schnelle Anzüge, einen schnellen Helm, die Räder werden aufs Optimum optimiert und dann kommt man halt im Massensprint am Ende oder auf einer leicht abschüssigen Straße erreicht man Geschwindigkeiten von 60, 70 km/h und dann, wenn man dieses Pulk halt sieht, reicht halt ein kleiner Fehler, dann liegen da 15, 20 Fahrer auf der Straße und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, dass es ist immer so ein bisschen verrückt, da ist vielleicht irgendwie in den Städten, wo wir dann auch oft die Rennen beenden, sind 30er-Zonen und es werden verkehrsberuhigende Zonen aufgebaut mit Kreisverkehren, mit Inseln und sowas. Das sind natürlich für uns Hindernisse, aber man kann ja die Stadt jetzt nicht umbauen, nur weil die Tour de France da Ziel hat. Das heißt, das ist so ein bisschen eine große Aufgabe für die Zukunft, diesen Sport auch sicherer zu machen. Mhm.
Gerade weil du das ansprichst, dass ja, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Etappen teilweise auch, ich will nicht sagen extremer, aber so als für die Zuschauer vielleicht ein bisschen spektakulärer werden und für euch dann wahrscheinlich damit gefälliger. Wenn ihr so diese Bergetappen, die ihr hochfahrt, dann auch wieder runterfahrt, was weiß ich, über 2500, dieses Jahr sind es glaube ich das höchste, 2800 Meter, mit was für einem Tempo fahrt ihr da auch runter und wie schaltet man das auch im Kopf oder blendet man das aus, wie schnell man da ist?
Ja, man schaut eigentlich nicht auf die Geschwindigkeit, das ist Fahrgefühl, man ist da im Tunnel, man konzentriert sich eigentlich immer nur auf die nächste Kurve, auf den Vordermann, wie der fährt. Und ich will gar nicht sagen, dass man aktiv oben sagt, der Kopf ist ausgeschaltet. Man ist da einfach, ich glaube, das ist Instinkt. Wenn man da einmal dran denkt, dass man ohne irgendeinen Schutz 70 km/h bergunter fährt, auf eine Serpentine zu, klar bremst man dann runter auf die Geschwindigkeit von 30, 35, dass man sicher durch die Kurve kommt. Aber man überlegt ja jetzt nicht, okay, wenn ich jetzt da über die Leitplanke fliegen würde, danach geht es 10 Meter runter. Ich glaube, wenn man in dem Moment daran denken würde, dann wird man einfach absteigen vom Rad und sagen, okay, ich lasse das lieber. Das wäre auf jeden Fall schlauer. Aber ja, deswegen, das ist, glaube ich, wie alles im Leben, wenn man das als Kind angefangen hat und sich daran gewöhnt hat, dann sind Dinge für einen normal, die für Außenstehende kompletter Wahnsinn sind.
Klar, ihr habt auch eine andere Beziehung einfach zu eurem Fahrrad. Ihr verbringt einfach da viel Zeit drauf und könnt wahrscheinlich auch anders mit umgehen. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich immer so, testet man immer aus, wie weit man gehen kann, oder?
Ja, aber auch im Profifeld gibt es natürlich dann die Spezialisten, die besonders gut abfahren können, die auch andere Fahrer auf der Abfahrt abhängen. Und das ist ganz normal Fahrkönnen wirklich. Also das ist auch eine Gabe. Manche sind halt wirklich, die haben die Gabe, einfach einen guten Körper zu haben. In dem Sinne, also dass man halt einfach irgendwie sehr, sehr schnell Fahrrad fahren kann. Und andere haben halt eher die Gabe, dass sie halt sich sehr gut im Feld bewegen können, sehr gut abfahren können, technisch gut sind. Im besten Falle kommt halt beides zusammen, dann ist man Weltklassefahrer.
Wie war das bei dir bei den Abfahrten? Warst du eher Team Vorsicht oder Augen zu und gib
es? Ich glaube, dadurch, dass ich immer im Gruppetto hinten unterwegs war, der letzten Gruppe, ich habe es ja gerade schon angesprochen, bei der Tour de France ist es halt so, es gibt immer ein gewisses Zeitlimit. Also das heißt, wenn der Sieger ins Ziel kommt, wird ermittelt, wie groß der Rückstand sein darf auf den Tagessieger. Und wenn man diese Zeit überschreitet, darf man am nächsten Tag nicht starten. Das hat einfach den Grund, dass halt Fahrer jetzt nicht bummeln können den ganzen Tag, um dann in dem Sinne Kräfte zu sparen für die nächsten Etappen. Ja. Das heißt, es wird da sozusagen, wäre halt ein Ausschlussverfahren. Das heißt, auch wenn man hinten fährt, muss man ein gewisses Tempo fahren, um an der nächsten Tag am Start zu gehen. Und wenn man kein Bergfahrer ist, dann kann das manchmal eine große Challenge sein, dieses Zeitlimit zu erreichen. Wir verlieren halt dann sehr, sehr viel Zeit berghoch. Und die Abfahrt ist dann für uns das Terrain, wo wir wieder ein bisschen Zeit gut machen können. Das heißt, wir gehen da schon ans Limit, um dann vielleicht, wenn man oben 10 Minuten Rückstand hat, unten an der Abfahrt vielleicht nur noch 8 Minuten Rückstand zu haben.
Wenn du das Zeitlimit dann unterschreitest oder überschreitest, ist man dann ausgeschieden?
Dann ist man raus. Dann darf man nicht mehr starten. Ist mir einmal passiert, deswegen muss ich einmal eine Tour de France beenden. Habe ich, glaube ich, um 4 Sekunden, nee Quatsch, ich habe um 4 Sekunden das Zeitlimit erreicht. Dann wurde eine Ausnahme gemacht, weil es so knapp war, dass ich weiterfahren durfte. Bin dann aber bei der nächsten Etappe rausgeflogen, weil ich einfach vom Körper so leer war.
2018 bist du auch bei der legendären Alpenetappe Alpe d'Huez, musstest du
entkräftet. Genau, das war die Etappe, ja.
Entkräftet aufgehen. Ja. Wie frustrierend ist das?
Oh, wahnsinnig frustrierend. Das war auf jeden Fall damals, glaube ich, so einer der Tiefpunkte in der Karriere auch, weil das ist ja, der Sport ist brutal. Man kriegt ja einfach komplett aufs Brot geschmiert, du bist nicht gut genug, du bist jetzt raus. Und das erstmal zu akzeptieren, ist natürlich schon hart, auch wenn man da in so einem Feld von 170, 180 Fahrern startet und man sieht dann irgendwann alle davonfahren und man bleibt so alleine zurück. Das ist auf jeden Fall kein schöner Anblick für einen selbst und da fängt der Kopf natürlich auch an zu rattern. Der Kopf will, aber der Körper kann einfach nicht mehr. Und ich weiß auch einfach damals, dass ich war damals mit guten Fahrern abgehangen, mit Marcel Sieberg, André Greipel, auch andere deutsche Legenden eigentlich so. Und wir hatten, glaube ich, noch 2 Berge zu fahren und hatten schon so einen großen Rückstand, dass uns eigentlich klar war, mathematisch können wir das gar nicht mehr schaffen. Und dann war es auch einfach eine Kurzschlussreaktion, dass man gesagt hat, so komm, Fahrrad in die Ecke gestellt, frustriert gesagt, so auf gut Deutsch gesagt, so hier, das lasse ich jetzt sein, mach das mal ohne mich. Und dann ist man in den berühmten Besenwagen eingestiegen. Und sobald man da drin sitzt, ist man im ersten Moment eigentlich froh, dass die Strapazen vorbei sind. Aber vielleicht 15 Minuten später realisiert man so, was gerade passiert ist und denkt sich, das fühlt sich wie eine Schmarche an einfach. Also das ist wirklich, man schämt sich so ein bisschen. Man denkt sich, oh Mann, jetzt ist hier da die Tour de France für mich vorbei, ist schon sehr bitter.
Für uns als Fernsehzuschauer ist die Tour de France natürlich häufig auch einfach Entspannung. Vor allen Dingen diese schönen Aufnahmen von Frankreich, die Aufnahmen, die Luftaufnahmen mit dem Helikopter. Da sieht man da die Schlösser, die ganzen schönen Abteien, die Käsereien, die Kommentatoren erzählen da auch schöne Geschichten dazu. Dann immer dieses Knattern des Hubschraubers im Ohr oder hier und da läutet auch mal eine Glocke. Kriegt ihr als Fahrer da was mit von der schönen Landschaft oder ist man da so im Tunnel und muss auch einfach aufpassen?
Man bekommt ehrlicherweise fast gar nichts mit. Man ist im Tunnel, man ist super konzentriert. Und das ist für mich auch Wahnsinn gewesen. Ich glaube, ich war das erste Mal 2022, also ich war natürlich oft als Kind bei meinem Papa auch dabei, als Fan. Aber ich war dann das erste Mal offiziell fürs Fernsehen 2022 eingeladen, als die Tour de France in Kopenhagen losging. Und das hat mir total die Augen geöffnet, weil dieser Kontrast aus Fahrersicht und aus Sicht von außen ist halt so unterschiedlich. Also wenn man sich das von außen anschaut oder auch vor Ort ist, dann ist das ein wahnsinnig cooles Event, wo es einfach Spaß macht, dabei zu sein. Und als Fahrer ist es halt wirklich, also als Fahrer war es für mich immer purer Stress und ich war sehr, sehr am Limit. Von daher war das echt irgendwie krass, diesen Kontrast zu sehen aus diesem, also einfach je nachdem, ob man an der Bande steht oder halt auf der Fahrbahn fährt.
Ja, viele verbinden so dieses, ich habe mit Freunden im Vorfeld drüber gesprochen, auch eben diese Luftaufnahmen und dieses Helikopterknattern. Nach was klingt die Tour de France für dich aus der Erinnerung als Fahrer oder nach was schmeckt sie auch oder riecht sie auch?
Ja, sie schmeckt, riecht eher nach Sonnencreme, weil wir natürlich oft, also toi toi toi, wenn gutes Wetter ist, dann ist natürlich irgendwie dieser Luft aus Schweiß, Sonnencreme in der Luft im Feld und ich höre vor allen Dingen eher das Quietschen der Bremsen, irgendwie den Wind durch die Laufräder ziehen. Das sind so die Geräusche, die du eher im Feld mitbekommst oder natürlich auch, man hat ja diesen bekannten Tourfunk im Ohr, wo der sportliche Leiter so ein paar Anweisungen durchgibt, taktische Anweisungen und so. Das heißt, man hat auch irgendwie immer so dieses Walkie-Talkie, was man da im Ohr hat, was dann immer mal wieder angeht und der sportliche Leiter irgendwie einen anschreit, was man zu tun hat.
Was schreit der einem? Macht er einem dann auch noch Beine oder was? Und sagt, auf, Rick, jetzt,
genau.
Gas, beiß.
Das ist ein Mix zwischen wirklich taktischen Anweisungen, als Beispiel noch 7 Kilometer, bis der Berg losgeht. Jungs, bringt euch jetzt mal eine gute Position. Oder einfach, Fahrer XY hat einen Platten, bitte wartet auf den. Oder Rick, komm mal hinter zum Auto, hol Flaschen. Also ganz normale einfach Anweisungen, aber natürlich auch Motivation. Also wenn der jetzt irgendwie sieht, die sportlichen Leiter, die haben ja in ihren Begleitfahrzeugen, die hinter dem Feld herfahren, haben die ja auch mal Live-TV, können das Rennen verfolgen. Und wenn die jetzt zum Beispiel gerade sehen, okay, das Team fährt ganz vorne, macht Tempoarbeit, nimmt das Rennen in die Hand, dann motiviert er seine Jungs natürlich auch und sagt, ey, super Job, zieht durch, sieht super aus, weiter geht's.
Das hilft dann auch oder nervt wahrscheinlich aber auch, wenn er treibt.
Kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Also es gab auch sicherlich die Momente, wo man sich gedacht hat, was redet der gerade für einen Quatsch? Und dann hat man einfach mal den Mann im Ohr ausgeschaltet.
Du warst Anfahrer und hast als Anfahrer, wenn das richtig ist, den Kapitän deines Teams unterstützt. Was war dein Job und was für Rollen gibt's da?
Ich war vor allen Dingen Spezialist für die Flachetappen und als Anfahrer die berühmten Sprinter, die es gibt. Also eigentlich das genau, was mein Vater war, Erik Zabel. 6-mal grüne Trikot, immer irgendwie legendärer Sprinter. Und in dem Fall war ich der letzte Mann vor dem Sprinter. Das heißt, meine Aufgabe war in diesen rasanten Sprintankünften, so von der weltberühmten Flamme Rouge, also der letzte Kilometer. Ich habe dann den Sprinter bei mir am Hinterrad gehabt und habe den versucht zu pilotieren, eigentlich auf die letzten 200 Meter in eine möglichst gute Position zu bringen und den halt den Sprint anzufahren. Das heißt, bei 500 Meter bis 200 Meter so auf dem Papier war mein Job dann, meinen Sprint zu fahren und ihn mit einer möglichst hohen Endgeschwindigkeit so auf die letzten 200 Meter zu bringen, dass er dann freie Bahn hat, um zum Sieg zu sprinten. Ich durfte wirklich mit tollen Sprintern zusammenarbeiten in meiner Karriere. Alexander Christoph, André Greipel, Pascal Ackermann, Marcel Kittel. Und ja, ich glaube, ich habe als ambitionierter Fahrer angefangen, habe auch meine Rennen gewonnen, aber habe dann irgendwann gemerkt, okay, der ganz große Siegfahrer werde ich nicht. Aber in dieser Anfahrerrolle habe ich mich wiedergefunden. Und das war dann halt für viele Jahre mein Tourticket, dass man, wenn man, man muss sich halt
dabei sein kann.
Genau, man muss sich halt für irgendein Team in einer Position wichtig machen und unverzichtbar machen. Das kann man sich irgendwie so ein bisschen vorstellen. Jetzt gerade läuft ja die EM, wenn man einen Fußballvergleich machen will. Ich war der Flügelstürmer, der die Flanke reingeschlagen hat und der Sprinter ist dann irgendwie der Knipser in der Mitte, der das Ding reinmacht. Mhm. Das war also meine Position im Team und die hat mir halt jahrelang meine Verträge beschert und auch öfter mal das Tourticket.
Also wenn ich es richtig verstehe, der Sprinter spart dadurch Kraft, dass du ihn quasi da in die Position bringst und ziehst und ihm den Platz schaffst, den er braucht für seinen Sprint, finalen Sprint.
Genau, also sowohl das als auch, dass er einfach so ein bisschen sein Gehirn ausschalten kann. Der Sprinter konzentriert sich eigentlich nur darauf, bei mir am Hinterrad zu bleiben. Und in dem Moment, wo ich vor ihm wegfahre und er im Wind steht, weiß er, okay, jetzt muss ich sprinten, alles oder nichts. Und deswegen war man so ein bisschen das Gehirn des Sprinters, will ich mal so sagen, dass man ihn halt in die richtige Position bringt. Ganz einfach gesagt, war ich so ein bisschen der Pilot.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist auch nicht frustrierend, weil du sagst, dadurch hatte ich die Chance, eben bei so einem großen Rennen dabei zu sein.
Ganz genau. Also das ist ja eh so ein Riesen, oder ich will mal sagen, eine Diskussion. Und die Selbstwahrnehmung und die Außenwahrnehmung liegt da ja sehr unterschiedlich. Also ich würde mich immer als einen Teamsportler beschreiben. Radsport ist für mich ein totaler Teamsport. Aber ich würde sagen, für die Laie, der würde halt sagen, aber da gewinnt ja nur ein Fahrer. Warum ist da ein Team dahinter? Klar, ja. Und das ist halt so ein bisschen nicht wie im Fußball, da spielen zwei Mannschaften gegeneinander, einer gewinnt, einer verliert oder ist es unentschieden. Im Radsport sitzt man im Teambus vorm Start und sagt, okay, das ist unser Kapitän heute und die anderen 6, 7 Fahrer haben eigentlich nur die Aufgabe, diesen einen Fahrer zum Sieg zu bringen. Und natürlich, da muss man ehrlich sein, der Fahrer, der am Ende gewinnt, der hat dann den Ruhm und der darf auf dem Podium stehen und das auch alleine. Aber der hätte es halt ohne die 6, 7 anderen nicht geschafft. Und das ist deswegen eine ganz eigene Teamstruktur, die es da gibt, wo man sehr loyal sein muss, sehr respektvoll sein muss. Und ich glaube, jeder hat so seine Rolle.
Wie wird man dann Captain? Wie ist das dann immer der beste Fahrer?
Ganz klar. Es gibt halt, also ich würde sagen, alle Fahrer, die Tour de France fahren, die waren im Nachwuchsbereich selber mal dieser Captain, dieser Siegertyp. Also man wird halt nicht Profi, wenn man nicht selber die wichtigen Rennen gewinnt. Aber wenn man dann einmal in dieser Profiklasse ist, da trennen sich auch nochmal die Spreu vom Weizen. Fahrer werden dann, also das ist ja ein gutes Beispiel, bei mir auch war es auch so, ich habe 2, 3 Rennen am Anfang meiner Karriere gewonnen und hatte, wenn ich selber die Chance bekommen habe, ich habe mich halt ganz oft in den ersten 10 wiedergefunden. Aber da muss man ehrlich sein, man fährt halt Radrennen, um zu gewinnen. Und der Sponsor oder die Teamkollegen sagen halt, ey, 6. hätte ich auch werden können. Das heißt,
Also knallhart.
Ja, es ist knallhart. Also die Kapitäne sind halt wirklich die wenigen Fahrer, die die Radrennen am Ende gewinnen können, die die Rennen abschießen können. Und um diese Kapitäne wird halt so ein Team gebaut.
Und wenn der dann erfolgreich ist, klar, strahlt der Erfolg auch auf das Team ab, oder?
Genau, das ist ja dann sowohl, dass du, es gibt Prämienzahlungen dafür, es gibt Preisgeld, also man wird dafür natürlich dann auch gut entlohnt, wenn man einen guten Job macht. Wie gesagt, der Ruhm, der geht meistens an den Kapitän, an den Fahrer, der die Rennen gewinnt. Aber es gibt da natürlich ein internes System, dass das auch fair verteilt wird.
Und dann gibt es die Wasserträger, der undankbarste Job, oder was müssen die machen? Wirklich die Flaschen von hinten nach vorne kamen, oder?
Ja, ganz genau. Also der Wasserträger, der ja auch irgendwie bekannt ist aus dem Radsport, das ist eigentlich Helfer. Also wenn 8 Fahrer die Tour de France fahren, dann gibt es so 2 Wasserträger, würde ich sagen. Das sind halt Helfer Nummer 1 und Helfer Nummer 2. So ganz salopp gesagt sind das halt so die ersten 2, die halt arbeiten müssen, die unter den Zug geworfen werden. Die halt hinten die Getränke holen, die vorne die Tempoarbeit machen, wenn es noch weit zum Ziel ist. Aber auch da muss man ehrlicherweise sagen, es gibt halt super Weltklasse Wasserträger, die dann ein Leben lang eine Karriere als Wasserträger haben. Und das ist ein super harter Job. Also es sind teilweise mit die stärksten Fahrer, die haben dann vielleicht nicht die schnellen Beine am Ende, um die Rennen zu gewinnen. Aber von der reinen Physik sind das halt super starke Fahrer, die halt 4-5 Stunden lang ihre Leistung bringen können. Von daher muss man vor denen auch sehr, sehr viel Respekt haben.
Und werden auch wertgeschätzt entsprechend dann im
Ganz Team. Genau. Also wie ich gerade gesagt habe, jeder hat so seine Position. Und wenn man die halt sehr, sehr gut macht, dann macht man sich entweder für sein eigenes Team oder für ein anderes Team da interessant. Und das ist dann so diese Karriere. Genau wie es halt gerade im Fußball den Torwart, die Verteidiger, die Stürmer gibt, gibt es so ähnliche Rollenverteilungen auch im Radsportteam.
Als Laie fragt man sich natürlich, gerade wenn man mal, was weiß ich, vielleicht eine längere Radtour gemacht hat, wie hält das euer Hintern aus? 21 Tage, so viele Kilometer im Sattel.
Oh, das ist Sitzfleisch, was man sich über die Jahre antrainiert hat. Aber nichtsdestotrotz sind trotzdem Sitzprobleme. Da muss man ehrlich sein, ist auch ganz normal. Wir sind halt sehr, sehr penibel. Wir haben ja diese Sitzpolster, dass die ordentlich gewaschen werden. Es gibt die sogenannte Sitzcreme, die man reinschmieren kann, damit man noch bequemer sitzt. Das ist eine ganz klare Typfrage. Aber ich glaube, es gibt keinen Radprofi, der nicht auch schon mal sich wund gefahren hat oder eine Wunde am Po hatte. Das sind ja diese Sitzprobleme und die sind einfach sehr, sehr unangenehm, weil man halt den ganzen Tag im Sattel sitzt und das wünscht sich keiner. Kommt aber immer wieder vor.
Glaube ich. Und dann nach einer langen Etappe schläft man auf dem Bauch.
Ja, ganz genau.
Lass uns doch mal auf die aktuelle Tour schauen. Dieses Jahr gibt es eine sogenannte Gravel-Etappe. Dabei geht es 32 Kilometer über Schotterpiste. Wenn ich morgens mit meinem Trekkingrad zur Arbeit fahre, haben sie jetzt den einen, weil es so viel geregnet hat, den einen Weg auch ein bisschen geschottert. Da bin ich nach 500 Metern froh, wenn ich da drüber bin. Aber 32 Kilometer mit Rennradreifen. Als Fahrer mag man das wahrscheinlich nicht. Oder wie ist das für euch als Fahrer?
Ja, es gibt schon die Spezialisten, die sich da sehr drauf freuen. Gravel ist halt gerade so ein Riesentrend, der hochkommt.
Total angesagt.
Genau, und wird jetzt auch zum ersten Mal bei der Tour de France mit eingebaut. Sicherlich wird das Fahrrad-Setup ja angepasst, dass man ein bisschen breitere Reifen fährt und weniger Luftdruck, um halt Plattfüßen aus dem Weg zu gehen und auch diese Gravel-Sektoren möglichst bequem zu absolvieren. Aber du hast es gerade auch schon mal einmal gesagt, man hat das Gefühl, es wird immer spektakulärer und alles. Mhm. Und das ist sicherlich der Plan der Tour de France-Organisatoren von der ASO. Das ist die Firma, die die Tour de France organisiert. Es gibt ja jetzt seit 2 Jahren auch eine Tour de France-Netflix-Doku. Und ich glaube, die haben einfach verstanden, man muss die Leute irgendwie entertainen. Es gibt viele andere Sportarten, die sich auch weiterentwickeln. So muss der Radsport das auch machen. Und auch der Start der Tour de France. Früher war ja so dieses klassische, man rollt sich erstmal ein, es gibt 7 Flachetappen, die Sprinter toben sich aus und dann kommt irgendwie bei der Mitte, kommt mal eine Bergetappe. Die letzten Jahre ging es immer Etappe 1, 2, 3 direkt knackig los, weil die Fans wollen halt ihre Stars von Tag 1 vorne ums gelbe Trikot kämpfen sehen. Für die Fahrer ist es sehr, sehr krass, also ist wirklich, als Fahrer hat mich das immer geärgert, dass sozusagen dieses Spektakel bis auf die Spitze getrieben wird und gehofft wird, vielleicht auch wirklich Situationen einzubauen, um Stress im Feld zu machen, um Stürze zu provozieren. Das nervt einen als Fahrer natürlich sehr. Aus der Fansicht muss man natürlich sagen, das ist eigentlich das, was man sehen will. Und da muss man halt irgendwie eine Balance finden, dass man die Fahrer nicht zu sehr fordert
aber überfordert
oder überfordert, aber auf der anderen Seite natürlich schon auch ein spannendes Rennen bietet, weil im Endeffekt, wie ich gerade gesagt habe, ist die Tour de France eine Sportveranstaltung, die entertainen wird. Und so eine Gravel-Etappe, da kann ich sagen, da werden viele Fahrer sehr nervös am Start stehen. Das wird ein ganz besonderer Tag. Vorm Fernseher freue ich mich da sehr drauf, aber ich bin eben auch froh, dass ich nicht mehr im Feld die fahren muss.
Wann konntest du Fahrrad fahren, Rick?
Ich glaube, relativ spät, mit 3, 4 auch erst. Also ich war jetzt nicht das Supertalent.
Wer hat es dir beigebracht? Dein Papa, Erik?
Ja, oder? Genau. Also mein Papa war ja viel unterwegs, aber trotzdem, also ganz normal familiär. Weiß ich gar nicht mehr so genau, um ehrlich zu sein, aber ich glaube schon mein Papa und mein Opa. Lange mit Stützrädern noch, aber die sind dann irgendwann abgegangen.
Selbst bei den Profis noch die Stützräder dran sein.
Ja.
Und kannst du dich noch an dein erstes Fahrrad erinnern? Meins war gelb.
Meins war lila, es war lila. Ein Veto. Das weiß ich auch noch. Das habe ich glaube ich mit 7, 8 bekommen. Mhm. Aus Spaß gefahren. Habe aber erst Fußball gespielt, 3 Jahre im Verein, bevor ich irgendwie dann in den Radverein gekommen bin. Das ging glaube ich mit 12 erst los. Mhm.
Und das Fahrrad hat dich lange noch begleitet oder ist es irgendwann dann, was weiß ich, auf dem Sperrmüll gelandet, das erste Fahrrad? Oder war es einfach dahin kaputt geradelt?
Oh nee, ich glaube, da müssen wir meinen Papa mal fragen. Wahrscheinlich hat er das noch, der gibt nichts ab. Was radfahrtechnisch angeht, ist er ein kleiner Messi. Also der hat alle seine Räder noch. Und wahrscheinlich auch alle von mir. Das wird nicht weggekommen sein.
Wie ist das als Radprofi? Man muss ja ein Herz für Fahrräder haben. Hast du auch viele? Also mehr als der Normalverbraucher bestimmt.
Bei mir ist echt weniger ist mehr. Also ich habe es ja gerade angesprochen. Mein Papa ist, glaube ich, genau das Gegenbeispiel, der Räder sammelt, Anbauteile sammelt, auch es liebt daran rumzuschrauben, gerade auch so an älteren Rädern, Vintage-Bikes.
Kann ich verstehen.
Lenker, ja. Lenker von links nach rechts, weißes Lenkerband, das muss alles stylisch aussehen. Bei mir muss das einfach cool aussehen und fahren und ich bin eigentlich 2, 3 Mal, oder ich habe 2, 3 Bikes, ein Gravelbike, ein Rennrad und noch ein Ersatzrennrad, wenn das eine mal kaputt ist. Und ich kriege ehrlicherweise eher mal einen Einlauf, dass mein Rad ein bisschen wie sauer aussieht, als ich es nicht geputzt habe. Also ich bin jetzt nicht in der Radsportszene dafür bekannt, dass ich der auf ein bisschen auf Deutsch gesagt, ich bin eine kleine Materialschlampe, wird öfter mal gesagt. Ich kümmere mich da nicht so gut drum, aber ich fahre halt sehr, sehr gerne.
Also gibt es da unter den Fahrern auch wirklich Typen, die darauf achten, also da darf kein Staubkorn dran sein oder so, wenn es dann mal schmutzig war, muss wieder sauber gemacht werden?
Klar, also da gibt es die Typen, da wird das Fahrrad nach jeder Ausfahrt gewaschen, die Kette wird abgeputzt, dann wieder frisch geölt und da muss wirklich alles on point sein.
Wie einige beim Auto wahrscheinlich, kein Krümel drin oder
ganz
so.
Genau.
Kann man sagen, du hast dein Talent in die Wiege gelegt bekommen. Dein Papa Erik Zabel, einer der besten, wenn nicht der beste Sprinter ja in der Geschichte des Radsports, 6-facher Gewinner des grünen Trikots. Auch dein Großvater Detlef war Nationalfahrer für die DDR. Deine Mutter hat dein Papa auch beim Radsport kennengelernt. Also ging es bei euch in der Familie immer um Radsport oder?
Ja, schon viel. Ich sehe, du hast dich sehr gut vorbereitet. Also auch mütterlicherseits, der Opa ist gefahren, mein Onkel ist gefahren, also der Bruder von meiner Mutter. Da sind sehr, sehr viele Rennen gefahren. Mhm. Meine Eltern haben sich dadurch kennengelernt an der Rennstrecke. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe eigentlich erstmal Fußball gespielt, habe dann irgendwie 1, 2 Jahre nichts gemacht. Und ich weiß auch, dass meine Mama zu mir gesagt hat, ich hatte dann so eine Phase gehabt, da bin ich ein bisschen pummelig geworden. Und dann wurde mir ans Herz gelegt, ob ich nicht mal wieder ein bisschen Sport machen will.
Radtour machen.
Genau, und aber ganz genau, aber Radtouren haben mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe mir dann natürlich auch immer irgendwie die Trikots von meinem Papa angezogen und hatte mit meinen Cousins, haben wir dann immer Tour de France nachgespielt, so ganz klassisch, so hier, du bist Mario Cipollini, ich bin Erik Zabel, du bist Jan Ulrich und dann sind wir da, haben wir halt auf dem Feldweg irgendwie hoch und runter Radrennen gespielt. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann habe ich halt irgendwann den Schritt gewagt in den Radverein nach Unna, wo ich groß geworden bin. Mhm. Habe mich da sehr wohl gefühlt. Wirklich ein toller Verein, tolle Community und dann bin ich halt dabei geblieben. Dann ging meine Leidenschaft fürs Training los, mit anderen Leuten Rad zu fahren, aber auch Rennen zu fahren.
Wie fand das deine Familie, gerade dein Papa als Radprofi? Hat er gesagt, Rick, finde ich eine gute Sache oder überlegt ihr es gut?
Ich glaube, als ich als junger Kerl angefangen habe, hat er das unterstützt und hat einfach gesagt, lass den mal machen. Ich glaube, als ich dann was älter geworden bin und zu erkennen war, dass ich das vielleicht auch mal professionell machen will, da gab es dann schon die ernsthaften Gespräche, wo er auch ganz klar gesagt hat, ey, willst du das wirklich? Das ist ein hartes Brot, Radprofi zu sein. Er wusste sicherlich natürlich auch, was ich als junger Mensch nicht so einschätzen konnte. Man wird natürlich immer verglichen, in diese Fußstapfen zu gehen von Erik Zabel, der da irgendwie alles gewonnen hat und wie du gerade gesagt hast, vielleicht irgendwie der beste deutsche Radprofi oder Sprinter aller Zeiten ist. Da diese Lücke zu füllen, ist halt schier unmöglich. Und ich kann jetzt, wo ich selber Papa bin, natürlich total verstehen, dass man vielleicht diesen Druck von seinem Sohn eher fernhalten will. Aber trotzdem wollte er mir das nicht ausreden. Ich habe dann den Weg dahin gefunden. Ich hatte auch Talent. Es hat ja auch gereicht, um Profi zu werden, um eine lange, schöne Karriere zu haben. Aber sicherlich, deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit dem Talent in die Wiege gelegt. Ja, ich habe sicherlich Talent dafür, aber das Supertalent, wie er es war, hatte ich halt nicht. Das ist auch völlig okay. Ich glaube, ich habe mich irgendwie anderweitig etabliert und als Mensch gefunden. Das hat natürlich als jüngerer Typ, also vor 10 Jahren, als ich gerade Profi geworden bin, hat das natürlich schon auch an mir genagt, wenn man dann merkt, okay, ich bin nicht hier die ganz große Nummer auf dem Rad. Aber umso älter ich geworden bin, habe ich mich endlich davon freigemacht.
Ja, und so wie du uns das ja auch geschildert hast, es ist eben nicht nur Talent, das reicht nicht, ne? Da steckt eben auch viel Arbeit, viel Disziplin dahinter. Du hast es angesprochen, diese Vergleiche mit deinem Papa immer. Ich habe so Schlagzeilen gefunden wie Rick Zabel auf den Spuren seines Vaters oder Rick Zabel und der lange Schatten seines Vaters. Hat das genervt oder was hat das mit dir gemacht, auch immer verglichen zu werden mit dem Papa?
Oh, jetzt, ich würde sagen, am Anfang war es für mich normal. Und wie du gerade gesagt hast, also das muss man sicherlich sagen, ich war schon immer ein Typ, der auch irgendwie über den Tellerrand geschaut hat, der sich für andere Dinge interessiert hat. Und vielleicht auch, kann man schon ehrlich sagen, ich glaube, ich war diszipliniert, aber nicht so diszipliniert wie mein Papa. Und ich habe auch nicht so hart trainiert wie der. Also ich habe es mir auch mal gut gehen lassen. Das fällt dir halt dann im Sport mal schön auf die Füße. Aber ich habe mir auch immer gedacht, ich will mir irgendwie auch eine gute Zeit machen bei dem Ganzen, wie ich das erlebe. Und umso älter ich endlich geworden bin, haben die Vergleiche dann schon mehr genervt, ehrlicherweise. Weil, also ich bin jetzt, wie gesagt, selber über 30 Jahre alt, ich habe 2 Kinder. Und wenn man dann irgendwie nach 13 Profijahren immer noch vorgestellt wird, so als das ist der Sohn von Erik Zahl, wo man sich so denkt, ey Leute, ich fahre jetzt zum 12. Mal das Rennen, ich habe eine eigene Karriere, die gut ist, so, warum, du musst mich nicht mehr als der Sohn von vorstellen. Aber ja, gut, das war halt irgendwie das Los, was ich gezogen habe. Das ist die Etikette, die ich habe und ist wahrscheinlich auch einfach, wird nie weggehen.
Gehört wahrscheinlich einfach dazu, klar. Wenn der Papa auch so erfolgreich war. Ihr habt einen guten Draht zueinander, wenn das stimmt und eine gute Beziehung. Was da auch ein Vorteil, dann auf der anderen Seite für dich, ja, einen Papa zu haben, der so viel Erfahrung auch hatte. Hast du ihn dann auch ab und zu mal nach Rat gefragt oder?
Natürlich. Also ich muss da ehrlich sagen, mal so. Also wir haben auch, mittlerweile verstehen wir uns sehr gut. Wir haben uns auch die meiste Zeit gut verstanden. Aber wir haben uns auch mal gezankt oder gestritten. Und da sind auch mal Meinungen aufeinander geprallt, unterschiedliche Meinungen. Mein Papa war nur eine Sache wichtig. Wenn ich das mache, ich soll es richtig machen. Und dann halt auch zu 100%. Und wenn er das Gefühl hatte, das war halt mal nicht der Fall, dann hat er auch nicht gezögert, mir das zu sagen.
Und das will man nicht hören. Ja.
Und das ist natürlich mir dann auch öfter mal, oder genau, wie du sagst, das will man dann auch mal nicht hören. Ja. Und dann streitet man sich auch mal. Ich weiß, dass er eigentlich immer nur das Beste für mich will, aber vielleicht hat er manchmal auch nicht das, wie soll man sagen, so die beste Art, es rüberzubringen. Und dann kommen halt, dann, wie in jeder Familie, gibt es halt so kleine Zankereien. Aber klar, gerade als junger Mensch muss ich sagen, hat mein Papa mir immer Tipps gegeben, hat mir immer einen Ratschlag gegeben. So, wenn man das jetzt mal wirklich praktisch rüberbringen will, wenn man so an der Rennstrecke war, ein Rundstreckenrennen, dann hat er sich halt die letzte Kurve angeschaut und hat zu mir gesagt, wenn du hier gewinnen willst, musst du als Vierter da rumfahren, dann 50 Meter warten, antreten, dann hast du eine gute Chance. Und wenn man natürlich irgendwie so einen Tipp hat, das ist natürlich schon ein Vorteil gegenüber anderen Fahrern, denen dieses Wissen fehlt. Also da kann ich mich schon bei meinem Papa auch bedanken, dass er mir den einen oder anderen sehr, sehr guten Tipp gegeben hat.
Wie fandest du, dass du jetzt mit 30 deine Karriere beendet hast? Was, glaube ich, für einen Radprofi noch relativ jung ist auch, ne?
Ja, ganz klar. Also ich glaube, man muss bei mir halt sagen, ich bin sehr jung Profi geworden mit 18. Zumindest für damalige Verhältnisse war das sehr, sehr jung. Und ich glaube, er hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn ich noch 3, 4, 5 Jahre weitergefahren wäre. Aber er hat auch meine Beweggründe verstanden. Wie gesagt, das hatte auf der einen Seite familiäre Gründe, selber 2 Kinder. Ich habe dann auch nochmal ganz ehrlich so meine eigene Kindheit sehr durchlebt, jetzt wo ich selber Papa geworden bin und habe damit sehr gehadert. Mir hat mein Papa oft gefehlt, der war halt super viel unterwegs. Bei mir war es jetzt 1:1 dasselbe. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, will ich meine Kinder genauso großziehen, wie mein Papa bei mir halt oft nicht da war? Will ich dieselbe Art Vater sein? Nee, eigentlich will ich öfter da sein. Eigentlich will ich mehr für meine Kinder da sein und auch vor allen Dingen für mich mehr von der Kindheit erleben. Das war sicherlich einer der Beweggründe. Und natürlich auch, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe ja mir, glaube ich, ein bisschen auch auf anderen Ebenen mit einem Podcast auf Social Media sehr aktiv irgendwie einen Namen gemacht. Und mein Gefühl war einfach jetzt, meine Zeit sportlich war vorbei. Die Fahnenstange, so ich hatte das Limit erreicht, mehr ging nicht. Und dann bin ich da schon auch ein disziplinierter Typ und sehr konsequent dann zu sagen, okay, das eine Kapitel schließt sich, ich gehe jetzt voll in eine andere Richtung auf Themen, die mir Spaß machen. Und ich glaube, als mein Papa einmal verstanden hatte, dass ich mich jetzt nicht irgendwie zurücklehnen will und Rente mache, sondern ich eigentlich sozusagen einfach eine andere Passion gefunden habe, auf die ich mich konzentrieren will, hat er auch gesagt, du, ich habe dir immer gesagt, wenn du was machst, dann mach's richtig. Und ich habe das Gefühl, okay, genauso konsequent hast du jetzt diesen einen Schritt abgeschlossen und gehst in ein neues Leben so. Von daher ist er, glaube ich, jetzt sehr, sehr fein damit.
Und das ist ja auch eine Gabe, ja, loslassen zu können und sagen zu können, du, jetzt ist das Ende der Fahnenstange, ich fange was Neues an.
Ganz genau.
Du warst von klein auf bei den Reisen von deinem Papa dabei, ja, mit diesem Radzirkus durch ganz Europa. Was für Erinnerungen hast du daran und wie war das auch für dich?
Oh, war eine tolle Kindheit, kann ich nicht anders sagen. Also zum Glück ist meine Mama Cordula sehr radsportverrückt und hat sich es nicht nehmen lassen, eigentlich bei allem dabei zu sein, was halt so ging. Und dementsprechend war ich auch sehr oft im Schlepptau. Mhm. Und ja, gerade die Tour de France war immer Wahnsinn. Ich weiß noch, da gibt es ja dann immer das sogenannte Village, also vorm Start, so diese, ja, wie soll man das sagen, ein Bereich, wo die Rennfahrer mal reinkommen, ihren Kaffee trinken, vielleicht nochmal ein Crepe essen. Ich habe das geliebt, da zu sein, zu futtern und irgendwie diese Atmosphäre aufzusaugen, auch an der Strecke zu stehen und die Rennfahrer vorbeifahren zu sehen, an einem Berg zu stehen, die vorbeirasen zu sehen. Also das war irgendwie so meine Kindheit. Ich hatte natürlich auch das Glück, mit dem Papa dann öfter mal in den Teambus zu dürfen, irgendwie das alles hinter den Kulissen auch mit aufzusaugen. Und es hat mich sehr, sehr stark geprägt. Es ist toll und ich kann es auch jedem, der hier zuhört, jedem und jeder einfach mal empfehlen, wenn ein Radrennen bei euch in der Nähe ist, ein Profirennen, ein großes, die Deutschlandtour ist ja dieses Jahr auch in Saarbrücken.
Kommt zu uns, ja klar.
Ganz genau, kommt mal vorbei, schaut euch das an, es ist schon echt ein Erlebnis.
Das glaube ich. Und wie finden die Fahrer das, wenn da so ein kleiner Zabel da zwischen ihnen rumwuselt und sich über Crepe und also Schokolade freut? Sagen die, oh, guck mal. Oder sagen die, boah, jetzt auch noch der.
Ich glaube, als Kind nimmt man das ja gar nicht so wahr. Also ich glaube, meine Eltern haben schon darauf geachtet, dass ich den anderen jetzt nicht auf die Nerven gehe. Aber trotzdem, meistens war so du hast gerade Mailand Sanremo zum Beispiel angesprochen. Das war dann immer so, wir sind zum Start gekommen und dann war der Busfahrer vom Team. Also die Fahrer gehen ja dann aus dem Bus raus, auf ihre Räder und beginnen das Rennen. Und dann hat er zu mir gesagt, ey, willst du nicht mein Beifahrer sein, mein Co-Pilot? Ich nehme dich mit von A nach B. Radsport ist ja so ein Wanderzirkus. Ja, und dann für mich irgendwie als kleiner Knirps da im Teambus zu sitzen, war natürlich dann irgendwie ein Riesenerlebnis.
Das glaube ich. Besondere Erinnerung an Fahrer?
Ja, ich weiß noch, das hat mich sehr geprägt bei der Tour einmal. Ich durfte ja öfter mit aufs Podium. Natürlich irgendwie an Jan Ullrich als Kind zu sehen, Lance Armstrong. George Hincapie, also es war ja diese typisch ikonischen Teams damals, US Postal, Team Telekom, Rolf Aldag, sehr guter Freund von meinem Vater. Da waren schon viele coole Typen dabei. Ich war irgendwie immer ein großer Fan von Mario Cipollini, das war ja so der große Kontrahent meines Vaters, aber den fand ich irgendwie ein bisschen cooler. Ich glaube, das ist auch normal, weil bei seinem eigenen Papa ist man so nah dran. Und Cipo hat ja immer schon sehr große Show gemacht mit extravaganten Anzügen, lange Mähne nach hinten gegelt. Den fand ich immer schon sehr, sehr cool. Und ich weiß zum Beispiel einmal noch bei der Tour de France, bei der Siegerehrung, war im VIP-Bereich neben uns Will Smith. Und das war dann irgendwie so, oh, hier Riesenfilmstar und so. Also das waren so besondere Momente, an die ich mich gerne erinnere.
Klar, so ein Rennen wie die Tour de France oder das Rennen, die Tour de France, lockt natürlich auch viel Promis, ne, und viel Prominenz an.
Ja, ja, ganz klar.
Weil du gesagt hast, du warst ein paar Mal auf dem Podium dabei. Es gibt das schöne Bild von der Siegerehrung in Paris. Du mit grün gefärbten Haaren und grünem Trikot auf den Schultern deines Vaters.
Ja.
Wahrscheinlich auch eine Erinnerung, die bleibt. Ne?
Und da kann ich mich ehrlicherweise gar nicht mehr so dran erinnern. Also ganz grob. Ich weiß auch gar nicht, mein Papa hat ja 6-mal das grüne Trikot gewonnen. Ich glaube, ich war so 3 oder 4-mal dabei. Weiß gar nicht, ob ich jedes Mal dabei war. Ich meine nicht. Ich weiß aber immer, dass das ein besonderer Tag war. Also ich habe eine ganz besondere Verbindung zu Champs-Élysées. Also auch wenn man mal in Paris ist und die Tour de France nicht stattfindet, wenn man einfach sieht, was da für ein Trubel eigentlich an so einem normalen Wochentag los ist, kann ich mir immer gar nicht vorstellen, dass die halt wirklich für diesen einen Tag im Jahr dann gesperrt wird, wenn die Tour da einläuft. Und dementsprechend war das auch so für mich mit Abstand der besonderste Moment in meiner Karriere, als ich dann damals 2017 meine eigene Tour de France als Fahrer beendet habe, weil das natürlich irgendwie so ein Full-Circle-Moment war, also dass man als Kind war man da, hat sich das angeschaut, man durfte sogar mit aufs Podium mit dem Papa und dann irgendwie 20 Jahre später fährt man selber in diesem Feld, beendet man die Tour, fährt die Champs-Élysées hoch und runter zum Arc de Triomphe und da weiß ich noch, das war so für mich wirklich so ein Moment, wo der so total surreal war, dass ich mir dachte, ey, das gibt's ja jetzt gar nicht, jetzt habe ich das irgendwie geschafft, selber hier hinzukommen. Einer der wenigen Momente, wo ich wirklich so richtig stolz auf mich war, würde ich sagen.
Rick, du hast während deiner Karriere auch oft Fragen zu der Doping-Vergangenheit deines Vaters gestellt bekommen. Wie war das für dich, damit auch immer wieder konfrontiert zu werden?
Oh, ich habe da ehrlicherweise vollstes Verständnis für. Das gehört leider auch zu dieser Geschichte dazu. Der Radsport ist durch ein sehr, sehr tiefes Tal gegangen. Die ganzen Skandale um meinen Vater, um Erik Zabel, um das Team Telekom gehört leider nun mal auch dazu. Ich glaube, jetzt mit sehr viel Abstand wurde ja auch sehr, sehr viel aufgearbeitet. Mhm. Und es gibt, was ich auch schön finde, ein bisschen mehr Verständnis für dieses ganze Thema und wie die Zeit damals war. Aber trotzdem, für mich war das immer nicht schön, natürlich. Ich wusste davon als Kind natürlich nichts. Ich saß auch vorm Fernseher, habe diese Pressekonferenz gesehen damals, und da ist natürlich für uns als Familie eine Welt zusammengebrochen, muss man nicht drüber sprechen. Auch einfach, ich glaube, heutzutage würde man sagen, Shitstorm oder so, was da über einen reinbricht, und eine soziale Ächtung, was nicht schön ist, das wünsche ich auf gar keinen Fall irgendeinem Menschen. Aber gehört halt nun mal dazu. Ich habe ehrlicherweise immer da so zwischen zwei Stühlen gesessen. Das kann ich jetzt mit dem Abstand auch ehrlich sagen. Also für mich als Sportler war immer klar, gerade durch diesen tiefen Fall, den ich selbst miterlebt habe, war für mich klar, ey, wenn ich sauber Fünfter werde, dann lieber sauber Fünfter als gedopt gewinnen. Ich glaube, das war für mich wirklich wie so ein Mahnmal, dass das für mich niemals eine Option wird. Und ich mit dem Thema zum Glück in meiner Karriere nie in Berührung gekommen bin oder mit Teamkollegen oder das im Team irgendwo mitbekommen habe. Das ist ja auch, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, diese ganzen Skandale und diese ganze schlimme Zeit haben natürlich auch dazu geführt, dass der Radsport sich komplett geändert hat, eine Kehrtwende gemacht hat und das zu einem sehr sauberen Sport mittlerweile gemacht haben.
Also würdest du sagen, ist heute kein Thema mehr, oder gut, ausschließen kann man das nicht.
Ich würde für keinen Fahrer meine Hand ins Feuer legen, und es wird immer schwarze Schafe geben. Ich glaube, so realistisch muss man sein. Aber flächendeckendes Doping, wie es damals der Fall war, das schließe ich definitiv aus. Das wird es in den Teams nicht mehr geben. Oder da sage ich ganz klar, das gibt es nicht mehr in den Teams. Und das meine ich auch gerade. Diese ganze schlimme Zeit von damals hat natürlich zu einer gewissen Aufarbeitung geführt, die dann meiner Karriere ermöglicht haben, sauber diesen Sport zu betreiben. Also von daher kann man, finde ich, vielleicht sogar aus meiner Sicht ein bisschen dankbar sein, dass das passiert ist, weil ich bin froh darum, nicht in einem dopingverseuchten Sport zu sein oder gefahren zu sein. Und aber deswegen, ich meine gerade so dieses zwischen zwei Stühle sitzen, als Sportler habe ich das natürlich verurteilt, und ich war immer mega sauer, wenn in meiner Karriere irgendwie einer hops gegangen ist, wo dann wieder klar geworden ist, der hat betrogen. Da war ich mal mega sauer, weil man halt weiß, ey, ich reiß mir hier meinen Arsch auf mit sauberen Mitteln. Und dann gibt es halt immer noch Leute, die es nicht verstanden haben. Das hat mich immer sehr geärgert. Aber trotz des Fehlers war es ja immer noch mein Vater. Und deswegen in den Interviews, da wurde ich natürlich auch ordentlich gebrieft, zu sagen, ey, das ist ganz schlimm und ich verurteile das. Aber da bin ich auch ehrlich, das war mein Papa so. Manchmal habe ich es nicht so gemeint, weil ich dann natürlich schon für den auch Verständnis hatte. Nicht für das Doping, aber für ihn als Menschen.
Du hast die Beichte im Fernsehen angesprochen. Damals haben über 5 Millionen Menschen vorm Fernseher gesessen, und er hat ja auch ja in dieser Beichte damals die Verantwortung dir gegenüber mit als Grund genannt, warum er ja sein Doping öffentlich macht. Habt ihr auch darüber gesprochen? Hat er dir das zum Beispiel mal erklärt, warum er Doping genommen hat oder gedopt hat?
Ich glaube, das ist ganz klar, dass es damals halt einfach gang und gäbe war. Man konnte nicht erwischt werden. Das Testsystem von der UCI, vom Weltverband, war halt nicht gut genug. Und dann war es halt wirklich, glaube ich, einfach so eine ganz saloppe Antwort. Alle haben es gemacht und ohne ging es nicht. Also wenn du vorne mitfahren wolltest, gewinnen wolltest, dann war das halt einfach, das gehörte dazu, wie vielleicht heute ein Ernährungsberater dazu gehört. Und ich glaube ehrlicherweise auch, es gab gar nicht das Verständnis dafür, dass da so Schindluder betrieben wird, sage ich mal. Und das holt einen dann halt irgendwann ein, ne? Mein Papa ist 93 Profi geworden. Ich glaube, diese Pressekonferenz war 2007. Und das meine ich auch immer. Ich finde es halt immer so ein bisschen schwer mit dem heutigen Verständnis, was man zu Doping hat, was das anrichten kann und wie schlimm das auch ist, auch zu betrügen, so sehr verurteilen, auf die damalige Zeit zurückzublicken und das zu machen, weil damals war es halt einfach eine andere Zeit. Und ja, ich glaube, mein Papa, muss er auch ehrlich sagen, ich habe mit meinem Papa das aufgearbeitet. Ich habe natürlich dann auch sehr, sehr viele Fragen an ihn gehabt, die wir privat bei Radausfahrten zu zweit haben wir darüber gesprochen. Er hat mir vieles erklärt, und das meine ich auch mit diesem Mahnmal. Ich glaube, der hat mir auch immer klar gemacht, so, wenn du jemals in die Situation kommen solltest, komm bitte zu mir, sprech mit mir darüber. Ich hoffe das nicht, ist toi 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 auch nie dazu gekommen, aber für mich wäre ganz klar gewesen, was ich gerade gesagt habe. Wenn diese Option da wäre, auf gar keinen Fall zugreifen, lieber sauber abgehangen werden als gedopt gewinnen, weil es ist es nicht wert. Also alleine, wenn er mir erzählt hat, muss man sich ja mal vorstellen. Du stehst jeden Tag auf und denkst dir, vielleicht ist heute der Tag, an dem das Kartenhaus zusammenfällt. Ich glaube, sowas will man nicht. Und das war für mich so wirklich Warnung genug.
Was hat das mit eurer Beziehung auch gemacht als Vater und Sohn? War das gerade, weil du auch sagst, am Anfang war man da sehr geächtet und ihr musstet als Familie da viel aushalten? War das dann auch schwierig oder hat das eher zusammengeschweißt dann?
Ich würde sagen, es hat zusammengeschweißt intern, obwohl es natürlich trotzdem schwierige Momente für mich gab. Also Ich wurde ja auch dann oft angefeindet oder man muss sich Vorwürfe gefallen lassen oder einen blöden Spruch mal irgendwo, die einen natürlich auch verletzen, wo ich mir dann auch mal gedacht habe, so ganz salopp gesagt, also ich kann ja nichts dafür. Also ich kann ja in dem Sinne wenig dafür, was mein Vater macht. Warum werde ich da jetzt mit konfrontiert oder warum muss ich mich rechtfertigen? Das hat sich natürlich unfair angefühlt, aber trotzdem habe ich ihm das jetzt nicht irgendwie vorgeworfen. Wir haben das, wie gesagt, über vieles geredet, vieles aufgearbeitet. Und ich glaube, mein Papa auch, das kann man auch sagen, der ist natürlich auch in der Art und Weise, es war eine verrückte Zeit damals. Ich glaube, ob man diese Pressekonferenz nochmal so machen würde, ob er nochmal diesen selben Satz mit mir in Verbindung zu mir sagen würde, ich glaube, das ist auch was, was er eigentlich, weil er ja so ein bisschen unbewusst mich damit auch reingezogen hat. Ich glaube, das sind Dinge, die weiß man im Nachhinein besser. Im Nachhinein ist man immer schlauer, man hätte vieles anders machen können. War nun mal so. Zum Glück ist jetzt eine Zeit, wie ich gerade gesagt habe, wo es mehr Verständnis dafür gibt. Selbst Jan Ulrich, wurde verziehen nach ganz, ganz langer Zeit. Das freut mich sehr, Ulle wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Ihm wird vergeben. Man sieht ja auch, wie gut es ihm damit geht. Und ich finde, das ist auch einfach fair und an der Zeit.
Weil du Jan Ulrich gerade ansprichst, du hattest Jan Ulrich und deinen Vater vor einiger Zeit in deinem Podcast Plan Z zu Gast. Wie hast du die zwei zusammen erlebt und wie war das Zusammentreffen für die beiden?
Ah, sehr schön. Also ich hatte immer auch schon als Kind das Gefühl, dass die eigentlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis miteinander hatten und viel erlebt haben. Und es muss ja auch eine verrückte Zeit gewesen sein, wenn man sich das mal vorstellt, dass Radsport war zu der Zeit eine Randsportart, ganz klar. Und dann kommt diese junge Truppe, Team Telekom um die Ecke, Ulle gewinnt das gelbe Trikot oder wird 96 Zweiter, 97 gewinnt er die Tour. Mein Papa hat irgendwie ein Serienabo aufs grüne Trikot und auf einmal steht das ganze Land Kopf, das sind Superstars in Deutschland, werden in alle großen Fernsehshows eingeladen, haben eine große Bekanntheit. Die sind ja irgendwie zusammen durch diese Zeit gegangen und natürlich kam dann irgendwann auch sicherlich durch die Medien so ein bisschen dieser Druck damit rein, so ey, Ulle will dann zweites Mal die Tour gewinnen, mein Papa will das grüne Trikot gewinnen, beide in einem selben Team, geht das überhaupt? Da kommen natürlich persönliche Interessen, dieser ganze öffentliche Druck. Ich glaube, da lag einfach sehr, sehr viel Druck auf dieser Beziehung, dass diese Freundschaft ja auch darunter gelitten hat. Es gab auch wirklich, das haben sie auch alles im Podcast besprochen, dann lange Funkstille, Reibereien und mittlerweile sehen die sich wieder nach dieser ganzen langen Zeit und das ist alles vergessen und die sind total cool miteinander und so war es auch im Podcast, dass sie sich voll gefreut haben, sich wiederzusehen, auch Nummern ausgetauscht haben, gesagt haben, ey, wir müssen in Kontakt bleiben, wir müssen mal wieder mehr Radfahren miteinander, weil ich glaube, diese Zeit hat auch extrem zusammengeschweißt und die beiden haben Verständnis füreinander, weil viele andere können, glaube ich, gar nicht verstehen, was das für eine intensive Zeit war. Sowohl der Aufstieg als auch der Abstieg.
Der Fall dann, ja.
Genau, ich glaube, das ging ja beiden sehr ähnlich. Von daher sind sie so eigentlich so Leidensgenossen in dieser ganzen Geschichte und sind mittlerweile wirklich sehr gut befreundet und kommen gut miteinander aus, was mich sehr freut.
Wie hast du Jan Ulrich damals erlebt als kleiner Rick, der da zwischen oder hinter den Kulissen rumgewuselt ist?
Ja, Ulle war halt echt schon der Star des Teams, muss man ganz klar sagen. Der war auch immer abgeschirmt, da war es nicht so einfach dran zu kommen. Und ich habe auch totales Verständnis dafür, dass er jetzt vielleicht nicht noch Zeit hatte, mit mir zu spielen, wenn da eine Teampräsentation oder ähnliches war. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich wirklich öfter Kontakt mit ihm und ja, es ist irgendwie verrückt, dann wie die Zeit spielt. Denn mittlerweile bin ich auch erwachsen und kein Kind mehr. Er ist ein erwachsener, gestandener Mann. Er hat selber Kinder. Bei uns ist öfter mal Thema so, diese Vater-Sohn-Beziehung, die ich gerade angesprochen habe, dass ich ihm als Sohn jetzt einen Tipp gebe und auch sage, ey, Ulle, ich fühle sehr mit deinen Jungs mit, wenn die auch Rad fahren. Ich habe das selbst erlebt, wie das war, mit diesem Druck umzugehen. Und ihm vielleicht auch so, als würde vielleicht mal den einen oder anderen Tipp gebe, wo ich gesagt habe, ah, Papa war so und so, mach das vielleicht mal ein bisschen anders.
Die Tour läuft noch bis zum 21. Juli. Was denkst du, wer wird am Ende auf dem Siegerpodest stehen mit dem gelben Trikot?
Ich tippe auf Tadej Pogacar. Ist ja wirklich sehr spannende Tour. Das ganze Jahr wurde darüber geredet, dass es vier große Favoriten gibt. Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar. Pogacar ist als einziger von den vier in den Giro gefahren, hat den irgendwie gefühlt mit einem Bein gewonnen, mit 10 Minuten Vorsprung auf den zweiten. Und der versucht, das Double zu holen, also Giro und Tour in einem Jahr. Das ist zum allerletzten Mal Marco Pantani 1998 gelungen, also schon sehr, sehr lange her.
Kommt nicht oft vor, ne?
Genau, und er ist der große Tourfavorit, was daran liegt, dass halt im Vorfeld der Tour, in der Vorbereitung, die anderen drei ja nicht die optimale Vorbereitung hatten. Im April bei der Baskenland-Rundfahrt waren alle drei zusammen in einem sehr, sehr schweren Sturz verwickelt. Jonas Vingegaard, schwere Verletzungen gehabt, Rippenbrüche, Lunge kollabiert, ist seitdem gar kein Rennen mehr gefahren. Für den ist es wirklich ein Erfolg, das ist der Titelverteidiger der letzten zwei Jahre, für den ist es ein Erfolg, überhaupt bei der Tour jetzt am Start zu stehen.
Zurückzukommen.
Einfach. Und das ist auch das große Fragezeichen, in welcher Verfassung wird er sein? Wird er in der Lage sein? Hat er die Verfassung, nochmal zum dritten Toursieg zu greifen? Bei Pogacar ist alles optimal gelaufen. Deswegen ist er für mich der große Tourfavorit. Und dann haben wir die anderen beiden noch gerade erwähnt, Evenepoel und Roglic. Die zwei sind auch, hatten nicht die beste Vorbereitung. Roglic schätze ich sehr stark ein vom deutschen Team Red Bull Bora Hansgrohe. Ich würde sagen, der wird auf jeden Fall auf dem Podium die Tour beenden. Ob es reicht, Pogacar gefährlich zu werden, bin ich gespannt. Und Remco Evenepoel, der vierte im Bunde, halt wirklich ein belgisches Supertalent. Hatte aber eben auch, war auch in diesem Sturz verwickelt bei der Baskenland-Rundfahrt. Seitdem nicht so richtig in Schwung gekommen. Von daher, ich bin sehr gespannt, was passiert. Aber Tadej Pogacar, der große Favorit, der kann halt auch sich eine Erkältung einfangen, der kann auch mal blöd stürzen. Noch ist alles offen. Also die Tour geht ja erst los, von daher, ich bin sehr gespannt.
Also, es wird auf alle Fälle spannend. Komisch aber, dass es dieses Jahr nicht in Paris endet, auf der Champs-Élysées, sondern in Nizza.
Für mich voll. Also für mich gehört die Tour de France nach Paris. Dieses Jahr, na klar, man versteht es, die Olympischen Spiele stehen an. So ein großes Ereignis, da war dann leider kein Platz für die Tour noch. Nizza ist ja, würde ich sagen, ein guter Ersatz, aber ist eben auch besonders. Es geht mit einem Bergzeitfahren zu Ende von Monaco nach Nizza. Das heißt, eigentlich für die Fans sollte bis zum letzten Tag der Tour noch alles eng beieinander liegen. Dann gibt es ja halt diesen großen Showdown auf der 21. Etappe, was vorher auch noch nie der Fall war. Normalerweise ist Tour de France Showlaufen, Einlaufen in Paris, 21. Etappe, Sprint auf den Champs-Élysées. Es gibt diesen berühmten Nicht-Angriffspakt, sozusagen nach Etappe 20 steht die Gesamtwertung fest und da wird nichts mehr gemacht. Ja, und dieses Jahr ist alles anders. Etappe 21 Bergzeitfahren, da müssen nochmal alle ans Limit gehen und es kann halt wirklich sein, dass sich die Tour erst am allerletzten Tag dieses Jahr entscheidet.
Wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, du bist viele Rennen gefahren, auch legendäre Rennen, wir haben es angesprochen. Bei welchem Rennen wärst du gerne nochmal dabei und würdest dich aufs Rad schwingen? Vielleicht auch bei einem Rennen aus einem anderen Jahrzehnt oder aus einem anderen Jahr, wo du sagst, da wäre ich gerne dabei.
Oh, ich glaube, im Profi-Radsport bin ich alle Rennen, die ich gerne fahren wollte, gefahren. Giro, Tour, Milan Sanremo, Roubaix, Hamburg, Frankfurt, auch die deutschen Rennen bin ich sehr gerne gefahren. Ich schaue eher nach vorne und natürlich dieses Profi-Radsport-Kapitel ist jetzt beendet, aber wir haben gerade drüber gesprochen, Gravel, Mountainbike, solche Sachen, nicht professionell, aber einfach mal mitfahren, das so mal Spaß austesten. Mhm. Da gibt es zum Beispiel ein Cape Epic in Südafrika, da gibt es das Unbound-Gravel-Rennen in Amerika. Das sind vielleicht nochmal so ein, zwei Events, wo ich in Zukunft dran teilnehmen werde, einfach um dieses Erlebnis auch aufzusaugen.
Da wünsche ich dir dabei viel Spaß. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir über deine Tourerlebnisse zu sprechen. Danke für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust auf die Tour gemacht. Also schaltet auf jeden Fall ein.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.